Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast Unternehmerwahrheiten und das heutige Thema ist folgendes: tödliche Bequemlichkeit. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Bequemlichkeit, die Komfortzone, kann tatsächlich tödlich sein. Das merkst du besonders in Bereichen, wo es um menschliches Leben geht. Medizin, Feuerwehr, Polizei, Militär. Gerade im bewaffneten Kampf führt Bequemlichkeit, Überheblichkeit schnell dazu, dass Menschen unnötigerweise sterben. Ja? Wenn ich von Bequemlichkeit spreche in dieser Episode, dann beziehe ich mich auf das englische Wort Complacency. Complacency kann man übersetzen mit Bequemlichkeit, aber genauso mit Selbstverliebtheit. Ja? So dieses übersteigerte Selbstvertrauen, Überheblichkeit eben. Diese typisch deutsche Mischung aus Arroganz und Ignoranz, die im internationalen Vergleich wirklich außerordentlich ausgeprägt ist in Deutschland. Ich habe ja den internationalen Vergleich seit vielen Jahren und kenne wirklich viele Menschen aus einigen anderen Ländern und muss wirklich sagen, diese deutsche Qualität, nichts zu können, und trotzdem ständig ein großes Maul über alles zu haben, ich kann es nicht anders sagen, ist wirklich typisch deutsch. Guck dir dieses Land doch mal an. Nichts funktioniert hier. So gut wie niemand kriegt hier irgendwas hin. Aber alle quatschen. Alle quatschen, was sie für Riesenkerle sind. Und es ist teilweise kaum auszuhalten. Und das ist genau der Punkt. Solange dieses völlig überzogene Selbstvertrauen da ist, passiert natürlich nichts, was wirklich Ergebnisse liefern würde. Und das ist die große Krankheit, die Deutschland, auch das deutsche Unternehmertum befallen hat. Hier quatschen alle, quatschen endlos. Die quatschen auch davon, dass sie wissen, was zu tun ist. Schau mal, ich war letzte Woche bei einem typischen deutschen Mittelständler, über 60 Mitarbeiter. Mit den Geschäftsführern rede ich jetzt seit über einem Jahr über das Thema Leadership und Kultur. Die wissen seit über einem Jahr, dass sie ein definitives, schweres Problem in diesem Bereich haben. Und dennoch ist jetzt ein Jahr, nachdem wir begonnen haben, darüber zu sprechen, das erste Mal ein zweitägiger Workshop zu diesem Thema passiert für die beiden Geschäftsführer. Und es zeigt sich auch tatsächlich, dass wir besser vor einem Jahr angefangen hätten, denn beide haben unisono bestätigt, sie hätten 2023 sehr viel mehr Umsatz machen können, wenn einfach spezifisch besser geführt worden wäre, wenn man mehr Augenmerk auf Ergebnisse gerichtet hätte, wenn man Personalentscheidungen getroffen hätte, wenn man die Teams richtig zusammengeführt hätte und so weiter und so weiter. Und zwar viel mehr Umsatz. 80% von dem Umsatz, den sie hätten haben können, haben sie nicht gemacht in 2023. Und beide waren sich, wie gesagt, darüber einig, ja, das wäre möglich gewesen. Und wahrscheinlich wäre noch mehr möglich gewesen. So, ich bin einfach mal so frei, diese Situation auf mindestens 90% der deutschen kleinen und mittelständischen Unternehmen zu spiegeln. Weil ich aus meiner jahrelangen Arbeit mit Unternehmern weiß, das ist normal. Es wird viel drüber geredet. Ja, ja, das ist total wichtig. Ja, ist ein total wichtiges Thema. Ja, ja, die haben auch tolle Bücher dazu gelesen. Ja, das ist super. Ja, das Konzept finde ich total toll. Ja, 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 ja. Und was passiert? Nichts. Genau, nichts. Dass Bequemlichkeit, also diese Complacency, diese Überheblichkeit unglaublich gefährlich ist, ist gerade im militärischen Bereich seit Jahrhunderten bereits bekannt und noch dokumentiert. Die preußische Armee hat darüber geschrieben, ich glaube von Clausewitz sogar selbst, Napoleon hat darüber gesprochen. Das ist die Krankheit des Siegens, so hat man das genannt. Auch in den modernen Armeen ist dieser Begriff übernommen worden. Die SEALs zum Beispiel, die Navy SEALs, die ich ja so sehr schätze, einfach weil sie Leadership auf einem Level verstehen, das sonst praktisch so gut wie niemand auf der Welt hat, haben diese Erfahrung bitter gemacht. Das ist ein typischer menschlicher Reflex. Das hat mit unserem Ego zu tun. Ja, wenn irgendwas richtig gut läuft, boom, du bist jetzt super erfolgreich, deine Business-Idee zündet, dein Marketing funktioniert, du machst Riesenumsätze, die Leute laufen dir die Hütte ein und du denkst, boah, ich habe es geschafft, ich bin unbesiegbar. Das wird niemals mehr enden. Die Realität zeigt doch, das endet immer und meistens sehr viel schneller als gedacht. Auf dem Schlachtfeld bedeutet diese Überheblichkeit, man geht in das nächste Gefecht, in dem Bewusstsein, man sei unbesiegbar und dann werden Details übersehen, dann wird nicht mal richtig auf Strukturen geachtet, auf Prozesse geachtet, generell die Aufmerksamkeit sinkt, ja, Überheblichkeit führt dazu, dass so vieles ausgeblendet wird, dass Probleme einfach übergangen werden, obwohl sie gesehen werden und dann gibt es Tote. Ja? In der Medizin ist es ganz ähnlich. Auch da gibt es Situationen, wo ein Arzt gerne glauben kann, er ist der Größte der Welt, ist eine Art Superstar, ein Rockstar. Ich habe solche Situationen selber auch erlebt in meiner Laufbahn. Und dann wirst du überheblich und dann fängst du an, Fehler zu machen, die du sonst nicht machen würdest. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Und das waren für mich wirklich Lektionen, die mir viel Demut beigebracht haben. Zum Glück, muss ich an der Stelle tatsächlich so formulieren, ist nie irgendetwas Schlimmes passiert dabei. Dennoch war allein für mich entscheidend zu sehen, durch meine Verhaltensweise wäre es möglich gewesen, dass wirklich etwas Schlimmes passiert. Ja, Glück gehört zum Spielen, da können wir uns alle einig sein darüber. Und das gilt auch fürs Business. Auch im Business gehört Glück einfach mit dazu. Deswegen, mal punktuell erfolgreich zu sein, bedeutet per se nichts. Und es ist super spannend, denn die Sache mit dem Glück und mit dem Pech, auch im Business, ist wirklich gut untersucht worden. Es gibt einen amerikanischen Autor, Jim Collins, kann ich dir nur empfehlen, alle seine Bücher. Der hat mit seinem Team über 9000 Unternehmen tatsächlich untersucht, sich alle Zahlen angeguckt, hat sich die Führungsstrukturen angeguckt. Also er hat die wirklich auf den Kopf gestellt und zwar von kleinen bis hin zu Weltkonzernen. Also ein unglaublicher Datenschatz. Und das Ganze ermöglicht natürlich auch unglaublich valide Aussagen, weil das sind wirklich, das ist ja eine riesige Menge an Unternehmen, die sich angeschaut haben. Und tatsächlich zeigt sich, dass alle Unternehmen irgendwo mal Glück haben. Und das Glück niemals der entscheidende Faktor dafür ist, ob ein Unternehmen langfristig erfolgreich ist. Sondern wie mit Pech umgegangen wird, entscheidet darüber, ob ein Unternehmen langfristig erfolgreich ist. Und jetzt wirst du dich fragen, okay, was hat das Ganze mit Bequemlichkeit zu tun? Pass auf, erkläre ich dir gleich. Das große Problem ist, Glück zu haben ist eine tolle Geschichte. Es gibt so einen schönen Satz, erfolgreich zu werden ist einfach, erfolgreich zu bleiben nicht. Und das gilt überall. Das gilt im Sport ganz genauso wie im Business. Das gilt in der Beziehung auch eben genauso. Glück darf man immer nur als Zündfunken oder als Brandbeschleuniger betrachten, aber niemals als etwas, das auf Dauer zu Erfolg führt. Jetzt ist die Frage, ob man das Ganze wirklich als Glück auch empfindet. Sich auf diesen berühmten Lorbeeren auszuruhen, ist so unglaublich gefährlich. Und genau das ist auch in diesem mittelständischen Unternehmen, in dem ich letzte Woche war, über Jahre hinweg immer wieder passiert. Es ist immer der gleiche Ablauf. Es läuft wirklich schlecht, die Zahlen sind schlecht, man befürchtet mindestens Verluste, möglicherweise sogar Schlimmeres. Dann wird richtig hart gearbeitet, dann wird richtig Gas gegeben, die Ambitionen sind hoch, auch die Geschäftsleitung gibt dann richtig Vollgas, kümmert sich um viele Dinge, schaut auf die Zahlen, bleibt am Ball, ob das jetzt die richtige Art und Weise war, die Mitarbeiter zu führen, weil auch hier ist es dann eher, dann wird mit Druck gearbeitet, natürlich, weil der Druck jetzt hoch ist und dann wird der Druck weitergegeben und wie ich immer wieder sage, so etwas funktioniert ja auch eine Zeit lang. Insgesamt ist es aber eine schlechte Idee, Mitarbeiter auf diese Art und Weise zu führen, weil es eben zu weiteren Verwerfungen führt, die dann einen langen Nachklang haben und tatsächlich das Unternehmen auch schädigen. Komme ich gleich noch drauf. Grundsätzlich ist es aber so, wenn es schlecht läuft, wird Gas gegeben, dann ist es wieder richtig gut, weil alle so Gas gegeben haben, dann tritt die große Entspannung ein. Ne? Jetzt kommt Complacency, jetzt kommt die Bequemlichkeit, die Überheblichkeit auch super, alles läuft, wir haben es geschafft, was passiert, die Kurve fällt ab. Und ein halbes Jahr später ist das ganze Unternehmen wieder am gleichen Punkt. Die Zahlen sind schlecht, es sieht übel aus, wahrscheinlich machen wir Verlust. Wir müssen alle Gas geben. Und dann ist das diese endlose Wellenbewegung. Ja? Management bei Kontostand nennt man das auch. Das ist wirklich ein feststehender Begriff. Einfach zu gucken, wie gut sind die Zahlen, müssen wir was machen. Ich kann es nicht anders sagen, es ist die dämlichste Art und Weise, ein Unternehmen zu führen. Das ist nicht Unternehmertum, das ist das, was die meisten Unternehmen in Deutschland machen. Management bei Kontostand. Wenn es brennt, tun wir was, ansonsten lehnen wir uns zurück. Was ich auch gut verstehen kann, denn diese Phasen, wo du so unglaublich Gas geben musst, die sind halt auch sehr anstrengend. Ja, und das zermürbt natürlich auf Dauer, gerade dieses Wechselspiel. Auf der einen Seite diese unglaubliche Anstrengung, yeah, wir haben es geschafft, oh mein Gott, ich brauche unbedingt eine Pause. Dann rutscht die Kiste langsam wieder ab, dann wird erstmal lange ignoriert. Ja, lange kann Wochen, Monate bis Jahre, Jahrzehnte sein tatsächlich. Auch hier nochmal der Verweis auf Jim Collins, der das in seiner Doom Loop sehr schön aufgearbeitet hat. Und dann ist es halt wieder schlecht und das ist so unglaublich frustrierend und so entnervend. Und führt dann einfach auch persönlich, mental in so ein tiefes Loch. Ja, das ist dann so der Unternehmer in so einer Quasi-Depression oder einer quasi-depressiven Verstimmung drin sitzt und sich fragt, was jetzt los ist und es macht alles keinen Spaß mehr. Nee, ist klar, dass das keinen Spaß macht, wenn du alle deine Ergebnisse wieder dran gibst. Ja, das ist so, als würdest du ein Auto schieben. Wenn du anfängst zu schieben, ist es halt sehr schwer. Du musst es aus der Ruhe rausbewegen. Und wenn es dann anfängt zu rollen, dann wird es immer leichter bis zu so einem Punkt, wo du einfach nur noch relativ wenig Energie investieren musst, damit es weiterrollt. So, wenn du jetzt jedes Mal, wenn du an diesen Punkt kommst, wo es richtig gut rollt, stehen bleibst und dann wieder anfängst zu schieben, ist das unglaublich nervig auf Dauer? Ich würde mal sagen, ja. Und es ist super frustrierend und wahrscheinlich fragst du dich spätestens nach dem 5. Mal, ob das Ganze überhaupt noch Sinn ergibt. Tada, willkommen in der deutschen Unternehmerwelt. Ein ganz großer Teil der deutschen kleinen und mittelständischen Unternehmer fragt sich auch heute wieder, ob das alles noch Sinn macht, ob sie das überhaupt weitermachen sollen, ob sie es vielleicht verkaufen sollen, ob sie einfach aufhören sollen. Manche fragen sich, ob sie sich wieder einen Job suchen sollen. Das ist genau der Punkt. Und woran liegt das? Dass einfach nicht genügend Disziplin und Commitment da sind. So einfach ist es am Ende mal wieder. Denn der Punkt ist doch, wenn das Ganze gut läuft, dann dranbleiben. Der Reflex ist aber, und das ist dieses deutsche Mindset, wenn es gut läuft, ja, dann ist doch alles fein, dann müssen wir doch nichts mehr machen. Und du siehst, wo es dieses Land hingebracht hat. Man hat sich auf allem ausgeruht, auf den niedrigen Zinsen, auf der billigen Energie, auf der Verfügbarkeit von Arbeitskräften etc. pp. Und jetzt auf einmal, oh mein Gott, Geld ist teuer, wir haben Inflation. Wir haben hohe Energiepreise, absurd hoch, gut, das ist Thema der Politik, aber so billig, wie sie bei uns früher waren, war das auch nicht normal. Wir hatten, glaube ich, mit die billigste Energie auf der Welt tatsächlich. Nullzinsen waren nicht normal, war ein künstlich herbeigeführter Zustand. Ja? Dass der Arbeitsmarkt sich verändert, das ist jetzt keine neue Erkenntnis. Seit Jahrzehnten weiß man, der demografische Wandel kommt. Das habe ich in der Schule schon gelernt und das ist wirklich lange, lange, lange her. Also es ist ja völlig verrückt. Und was haben alle gemacht? Sich ausgeruht. Das ist genau der Punkt. Diese Bequemlichkeit. Ja, ja, das wird schon. Ja, und was ich auch immer wieder in der Unternehmerszene höre, ist diese Zufriedenheit. Weil sie einfach nicht mehr tun wollen. Bleiben wir doch mal bei der Wahrheit. Bis auf 2, 3, und das meine ich wörtlich, Ausnahmen, hat kein Unternehmer, den ich in den letzten 6, 7 Jahren kennengelernt habe, wirklich Bock drauf gehabt, sich mal richtig anzustrengen, mal wirklich mehr zu machen. Die quaken alle rum und jammern. Ja, und es läuft halt nicht so und es wäre doch schön, wenn es mal laufen würde und dann immer, wenn wir denken, jetzt ist alles gut, dann kommt wieder irgendwas. Ja, weißt du, wo die alle rumjammern? Unten im Tal, nicht oben auf dem Gipfel, wenn sie den Gipfel überhaupt erreichen, sondern die tun einfach nicht genug. Erzählen sich währenddessen schon die Geschichte von, ja, man muss ja auch mal zufrieden sein. Naja, man braucht ja nicht unbedingt mehr. Naja, was, die Zahlen sind doch ganz gut, dafür, damit sind wir doch zufrieden. Leute, das ist genau dieser Murks, der euch immer wieder in die Katastrophe führen muss, weil das Leben einfach so nicht funktioniert. Dieses Zufriedenheitszeug ist kompletter Quatsch. Es ist Bullshit. Es gibt im Universum Wachstum oder Verfall. Ich kann das nicht oft genug sagen. Und trotzdem ignorieren es die meisten immer noch. Wenn dein Unternehmen nicht wächst, dann verfällt es. Dann stirbt es gerade. Und diese Zufriedenheitsschiene mit läuft doch. Ja, das ist genau das, was die Unternehmen in den Untergang und in die Bedeutungslosigkeit führt. Denn, nochmal Verweis, wo ich letzte Woche gewesen bin, auch die sind mit 2023 ganz zufrieden. Mit 80% weniger Umsatz, als sie hätten machen können. Ne? Dementsprechend auch weniger Gewinn. Sie sind ganz zufrieden. Warum? Weil es nicht negativ ist, das Ergebnis. Also einfach nur nicht zu verlieren, heißt noch nicht, du hast gewonnen. Ja? Und das sind alles Aspekte und Ergebnisse aus dieser verdammten Bequemlichkeit, aus dieser Selbstzufriedenheit, wenn es mal läuft. Und wenn es besonders gut läuft, dann kommt gleich die Geschichte von der Unbesiegbarkeit dazu. Und das siehst du in allen Lebensbereichen. Du siehst es zum Beispiel, lass uns über Übergewicht reden. Ja? Ich habe hunderte von Menschen in meiner Laufbahn betreut, die haben schon hunderte von Kilogramm jeweils abgenommen. Immer wieder die gleichen 10. Die machen genau dasselbe. Ja, dann sind sie an dem Punkt, da sind sie so unzufrieden, dass endlich mal was passieren muss. Und dann machen sie was, dann verändern sie was an ihrer Ernährung. Es ist schon fast völlig egal was. Sie fangen einfach mal an, drauf zu achten. Dann purzeln die Pfunde, dann sind sie super happy. Und dann kommt sofort wieder das Gefühl, jetzt kann ich mir hier was gönnen, jetzt kann ich mir da was gönnen, ach ja, morgen wieder, ach ja, nicht so wichtig. Und dann sind die ganzen Kilos wieder drauf, plus noch ein paar mehr. Und dann heißt es, ja, ich weiß auch nicht, das lief ganz gut, aber, und dann kommt irgendeine Story, da war dann irgendwas, da war dann viel Stress in der Arbeit oder viel Stress in der Familie. Es hat immer was mit Stress zu tun, weißt du? Und dann konnten sie auf einmal nicht mehr drauf achten, was ja absolut lächerlich ist, weil egal, ob du Stress hast oder nicht, du musst was essen. Und dann einfach das Richtige zu essen und sich nicht mit irgendwelchem Mist vollzustopfen, ist eigentlich relativ simpel. Aber die meisten Menschen sind einfach nicht diszipliniert genug, sagen wir es doch mal ganz, ganz klar. Sie sind nicht bereit, sich die notwendigen Informationen zu besorgen, die sie haben müssten und die einfach überall verfügbar sind. Sie sind nicht bereit, an ihren Gewohnheiten zu arbeiten und dementsprechend Neues zu etablieren, was ihnen hilft auf Dauer, sondern sie nehmen irgendeinen Crashkurs, der ihnen schnell irgendein Ergebnis produziert, ja, Augenwischerei, nur um danach alles wieder einzubüßen und am Ende schlechter dazustehen als vorher. Das nennt man Jojo-Effekt, hast du bestimmt schon mal gehört. So, genau das Gleiche, was ich jetzt gerade gesagt habe, kannst du aufs deutsche Unternehmertum anwenden. Auch hier. Die Leute wollen Quickfixes haben, dann holen sie sich hier oder da, holen sich einen Berater rein oder holen sich irgendeinen komischen Pseudo-Coach rein und dann wird mal kurzfristig was besser und dann sind sie ganz happy, sind aber gar nicht bereit, wirklich zu lernen, wie Unternehmertum funktioniert, schon gar nicht, wie Leadership und Teambuilding und Erzeugen einer positiven Kultur mit psychologischer Sicherheit funktioniert, sind auch nicht bereit, langfristig an diesen Dingen zu arbeiten, sind nicht bereit, täglich an sich selber zu arbeiten. Ja, und dann ist nach ein paar Wochen alles wieder auf Nullpunkt und dann sind sie wieder unzufrieden und sagen, oh, es wäre so schön, wenn. Ja, nicht wahr? Das wäre doch total super. So funktioniert das Spiel einfach nicht. Wenn du dauerhaft erfolgreich sein willst, egal in welchem Lebensbereich, dann musst du dich wirklich mit den Dingen intensiv auseinandersetzen, die es dafür braucht. Das heißt, du bist in einem kontinuierlichen Lernprozess. Es gibt keinen einzigen Lebensbereich, in dem du aufhören kannst zu lernen, jemals. Wenn du was aus deinem Leben machen willst. Wenn du natürlich die typische deutsche bedeutungslose, selbstgefällige und möglichst bequeme Existenz haben willst, dann ist das völlig in Ordnung und dann musst du halt so, ja, langsam dahin faulen in deinem modrigen Sarg der Mittelmäßigkeit und dann ist es irgendwann vorbei. Ja, kann man machen. Man kann natürlich auch das bestmögliche Leben leben. Ja? Und dann kommen immer Leute und sagen so, ja, dir geht's ja nur um Geld, du bist ja vom Erfolg zerfressen. Nee, mir geht's überhaupt nicht um Geld. Geld ist ein Nebenprodukt einer solchen Lebensweise. Ich sage das immer wieder und irgendwie, man merkt, wie unglaublich primitiv auch die deutsche Sichtweise auf Erfolg und Anstrengung ist. Ja, da wird sofort unterstellt, es geht nur um Materielles. Nein, die materiellen Dinge kommen mit. Es geht darum, aus seinem Leben, du hast nur eins, ja, ich weiß, nee, wisst ihr alle nicht, ist euch nicht klar, sonst würdet ihr euch anders verhalten. Du hast nur dieses eine Leben und daraus das bestmögliche Leben zu machen. Das ist das, worum es geht. So, und dann gerade in den jüngeren Generationen existiert dann dieser Gedanke, naja, wenn ich nur ein Leben habe, dann muss ich möglichst viel in der Weltgeschichte unterwegs sein, überall am Strand liegen und möglichst viel Party machen und möglichst wenig arbeiten, weil ich lebe ja nur einmal und das ist das Beste, was ich aus meinem Leben machen kann. Nee. Das sind alles Leute, die irgendwann mal der Altersarmut anheimfallen, spätestens, ja, oder irgendwann eben doch verstehen müssen, oh, das Leben funktioniert anders und dann müssen sie richtig Gas geben. Aus dem Leben das bestmögliche Leben zu machen, heißt einfach nicht in Bequemlichkeit verfallen. So simpel ist das, ja. Und diese ganze Kacke mit dem Sinn des Lebens, ich weiß nicht mal, ob es einen gibt. Wir verleihen unserem Leben einen Sinn. Und da sind sich alle schlauen Köpfe der letzten paar tausend Jahre einig. Das, was jeder einzelne Mensch mit seinem Leben anfangen sollte, ist es, die beste Version daraus zu machen. Das heißt, das meiste Wachstum in der eigentlichen Persönlichkeit zu sehen, so gesund wie möglich zu sein, so viel Liebe zu erleben wie möglich, so viele Verbindungen, so viele vertrauensvolle Verbindungen zu haben wie möglich, Dinge für andere zu tun, Dinge zu erschaffen. Punkt. That's it. Ohne einen kontinuierlichen Lernprozess, ohne einen kontinuierlichen Veränderungsprozess der eigenen Person ist das alles gar nicht möglich. In Deutschland ist die Idee, irgendjemand muss mal was machen, damit es jetzt besser wird. Ja? Hinschauen, Probleme sehen, Probleme ignorieren. Bequemlichkeit, Complacency. Läuft doch. So, nochmal kurzes Flashback auf diesen Mittelständler. Was ist das Ergebnis dieses Verhaltens da drin? Ne? Wir müssen pushen, wenn es schlecht ist und dann ist alles super und dann lassen wir es wieder abgleiten, was sich ja immer auch aufs Team auswirkt. Das ist so irre. Natürlich haben die Leute da drin auch dieses Wechselbad der Gefühle. Die müssen mal richtig Gas geben, dann interessiert sich wieder keiner für sie. Ich weiß nicht, wie viel Bedeutung die dann aus ihrer Arbeit ziehen. Schlussendlich ist es so, die haben eine richtig hohe Fluktuationsquote von 15%. Das ist exorbitant. Ja, es dürfte nicht mehr als maximal 5% pro Jahr sein. So, du siehst also, all das, dieses Verhalten, dieses typische deutsche Unternehmerverhalten funktioniert so auf Dauer nicht, sondern du kannst dann nur versuchen, für immer in dieser, ich sag mal, Sinuskurve gefangen zu bleiben und um den Nullpunkt zu pendeln. Einmal ist es super, einmal ist es kacke, einmal ist es super, einmal ist es kacke. Wenn es super ist, sieht es so aus, als hätte diese Person oder dieses Unternehmen wirklich alles im Griff und da, die machen tierisch viel Geld und super, die Umsätze und die Auftragsbücher sind voll und dann guckst du ein Dreivierteljahr später hin und dann sind die Umsätze Murks und die Auftragsbücher sind auch nicht mehr voll, sondern man sucht verzweifelt Kunden und bei den Mitarbeitern funktioniert es nicht mehr und dann ist von diesem ganzen Glanz und diesem ganzen Gloria nicht mehr viel übrig. Deswegen immer vorsichtig, wenn es gerade bei einem so aussieht, als würde es laufen. Das hört auf. Das hört auf. Und zwar immer und bei allen, das kannst du überall nachlesen, alle großen Konzerne der letzten Jahrzehnte sind auch immer wieder an Punkte gekommen, wo es einfach nicht mehr läuft. Und dann ist nämlich die Frage, was existiert jetzt an Leadership? Ist jetzt jemand in der Lage, hier wirklich die richtigen Entscheidungen zu treffen und auch die Menschen mitzunehmen und dann die entsprechenden Veränderungen durchzuführen? Es gibt genügend Beispiele, auch von großen Konzernen, die jeder kennt, die durch solche Phasen gegangen sind. Apple ist ein glänzendes Beispiel dafür, Netflix ist ein Beispiel dafür, die erholen sich gerade wieder durch harte Entscheidungen, die sie am Treffen müssen, wo alle gesagt haben, oh, das ist so ein Bullshit, das wird nicht funktionieren. Ja? Man merkt einfach, okay, hier wird anders agiert, hier wird nicht einfach negiert, hier werden nicht einfach die Fakten ausgeblendet. Und dieses Thema Bequemlichkeit ist so das typisch deutsche Thema für mich. Wirklich, ich muss es an der Stelle einfach nochmal sagen. Denn anstatt sich hier zu bewegen, sehenden Auges in den Untergang zu manövrieren, einfach zu ignorieren, was real ist, das erlebst du sonst in dieser Ausprägung auf der Welt tatsächlich nicht. Dieses ständige sich zurücklehnen, dieses ständige so super angestrengt zu sein. Also es ist doch wirklich so, die Diskussion, wenn es um Arbeit geht, dreht sich in erster Linie darum, dass alle so unglaublich angestrengt sind und dass es so unglaublich hart ist. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, das ist doch kompletter Bullshit. In Deutschland strengt sich doch gar keiner mehr an. Auch die Unternehmer nicht. Ja? Da gibt es dann Leute, die behaupten, ja, die Arbeitnehmer, die müssen alle mal wieder Leistung lernen. Und die Unternehmer, das sind die, die es hier hochhalten. Nein, das ist nicht so. Das sind, also was wirtschaftlichen Erfolg angeht und auch internationale Bedeutung, das ist ja der kleinste Teil der deutschen Unternehmen. Das sind ja insgesamt ein paar Tausend bloß von Millionen. Ja, also da wollen wir mal nicht so tun, als wären deutsche Unternehmer oder deutsche Unternehmen hier noch von weltweiter Bedeutung. Nein. Nein, es gibt Hidden Champions und es gibt auch Weltmarktführer in Deutschland. Ja, ist mir absolut bekannt. Da kommen wir insgesamt, glaube ich, auf nicht mal 3.000. Und dann gibt es vielleicht noch ein paar Tausend, die auch bedeutsam sind und groß und wirtschaftlich erfolgreich. Und das war's. Ich meine, selbst bei den Unternehmen im MDAX, und das ist ja ein bekannter Fakt seit Jahren, sind ja 10% der Unternehmen bereits schon sogenannte Zombie-Unternehmen, die nur durch irgendwelche Finanzierungskonstrukte, Kontokorrentkredite, bla bla, ständigen Nachschuss von Investitionen überhaupt noch am Leben sind. Und dann sieht es nach außen aus, als wären sie irgendwie erfolgreich. Also ein bisschen Vorsicht damit. Ja? Deutsches Unternehmertum kann nicht so wahnsinnig viel. Deswegen haben wir in der Welt so an Bedeutung verloren. Und die Produktivität in Deutschland geht seit langer Zeit immer weiter zurück. So, und zwar übermäßig im internationalen Vergleich. Ja? Wenn ihr anguckt, in anderen Ländern fällt die Produktivität auch, aber die fällt dann vielleicht über 10 Jahre um, keine Ahnung, 0,2% und in Deutschland um 10%. So, also wir haben tatsächlich wohl ein Leistungsproblem, wir haben tatsächlich wohl ein Komfortzonenproblem, das ja auch von der Politik immer weiter unterstützt wird, nicht wahr? Weil es so simpel ist, die dummen Massen mit irgendwelchen Versprechungen von einfach an Bord zu holen. Wobei im Moment habe ich so das Gefühl, dass es auch nicht mehr so richtig gut zieht, weil alle haben jetzt gemerkt, ach so, die versprechen uns andauernd irgendwelche Geschenke und tatsächlich wird aber alles schlechter. Ich könnte mir vorstellen, dass so in den nächsten paar Jahren hoffentlich hier so ein größeres Umdenken stattfindet, weil sie einfach merken, es ist eine pure Verarschung. Immer wenn die nicht weiter wissen, dann haben sie eine tolle Idee, die sie uns erzählen. Hey, da müssen wir von reich nach arm umverteilen. Hey, yeah, da sind wir alle mit dabei. Und da sind immer noch viele mit dabei. Ich garantiere dir, solche Programme ziehen immer noch mindestens 20% der Bevölkerung an, weil sie einfach blind glauben, sie müssten dann weiterhin nichts machen, weil die ja auch nicht verstehen, woher das Geld kommt. Ne? Aber da wollen wir gar nicht abbiegen auf diese Straße. Sondern es ist so, diese Idee davon, es dürfte nichts mehr anstrengend sein. Das ist das, was Menschen tatsächlich kaputt macht. Und gleichzeitig schwindet natürlich auch die Fähigkeit, mit irgendeinem Widerstand umzugehen. Du merkst es im Business, die Leute haben keine Power mehr. Wenn irgendein Problem auftritt, dann legen sich die allermeisten einfach hin, rollen sich auf die Seite, stecken den Daumen in den Mund und liegen dann in Fötalhaltung, da war jetzt alles so schrecklich ist. Das ist das, was du gerade beobachten kannst in Deutschland. Deswegen steht der deutsche Marktplatz komplett. Fast alle Unternehmen haben ihre Investitionen komplett zurückgefahren, komplett gestrichen oder auf Minimaße reduziert. Über 50% wollen auf absehbare Zeit auch nicht mehr investieren, obwohl die großen Probleme durch Investitionen anzugehen wären, wie zum Beispiel der Fachkräftemangel, der für, glaube ich, über 35% der Familienunternehmen zumindest der Grund ist, nicht mehr zu investieren. Ja, da musst du daran investieren, Fachkräfte zu holen. Ne? Sprich, du musst zuerst in deine Kultur und dein Leadership-Thema investieren und zwar heftig. Ansonsten wirst du keine Fachkräfte kriegen und du wirst sie vor allen Dingen nicht halten können auf Dauer. Ja? Auch das merken immer mehr Unternehmer in Deutschland, dass offensichtlich Arbeit so nicht funktioniert und dass offensichtlich Führung und Kultur ein Riesenproblem ist. Nur, wer tut was? Ja, genau, so gut wie niemand, weil alle zufrieden sind, läuft doch ganz gut. Wer weiß, ob das anders besser wird? Dann lassen wir es einfach mal so, wie es ist. Ja, ist super. Wenn du irgendwie ein komisches Geräusch hinten an deinem rechten Hinterrad hast und hast den Verdacht, da könnte möglicherweise eine Radmutter nicht richtig angezogen sein, dann ist es eine gute Idee, einfach weiterzufahren, um mal zu gucken, was passiert. Ja? Also das ist für mich der komplette Irrsinn. Ich möchte noch auf einen Umstand hinweisen, und zwar diese Bequemlichkeit führt ja immer dazu, dass die Komfortzone, in der du dich befindest, immer weiter schrumpft. Und das ist auch so ein Fakt, der einfach immer wieder vergessen wird. Sprich, je weniger du dich bewegst, umso weniger Ausdauer, Leistungsfähigkeit und umso weniger Kraft hast du. Das heißt, wenn du dich dann bewegst, dann wirst du immer früher Anstrengungen empfinden. Du wirst immer früher außer Atem sein, dein Puls steigt an, ja, Herz rast, sagt man dazu. Dann musst du ganz schrecklich schwitzen. Und was ist der typische Reflex? Diese Anstrengung zu vermeiden, ganz genau. Nicht daran zu arbeiten, mit der Anstrengung besser umzugehen. So, das heißt, du wirst jetzt tunlichst vermeiden, irgendwie noch Treppen steigen zu müssen, was ja die allermeisten Menschen auch tun. Die stellen sich ja lieber in Schlangen vor Aufzügen und Rolltreppen an, anstatt mal 2, 3 Stockwerke hochzulaufen. Und dadurch wird natürlich deine Leistungsfähigkeit noch geringer. Sie wird immer geringer und immer geringer und immer geringer. Und du gerätst immer früher außer Atem, du kommst immer früher in dieses Herzrasen. Jetzt reicht schon 2, 3 Treppenstufen am Schluss dafür. Und du wirst immer weiter versuchen, die Belastung zu reduzieren. Was darin endet, und das ist kein Witz, das habe ich in meiner ärztlichen Laufbahn sehr oft erlebt, solche Patienten, wenn man dann mit den Angehörigen spricht, dass die Dicken nur noch da sitzen und dann strategisch planen, wann sie aufstehen, damit sie keinen Weg umsonst machen. Damit sie mit einmal aufstehen, Klo, Kühlschrank, Kaffeemaschine, whatever, und dann zurück aufs Sofa schaffen. Damit sie nicht einmal aufs Klo, einmal zum Kaffee, einmal zum Kühlschrank müssen, ja? Anstatt 3 Wege einen. Und ganz am Ende ist es dann so, wenn die so richtig fett sind und so richtig lange in dem Zustand verbringen, dann spannen sie ihre Familienmitglieder ein, damit sie ihnen den ganzen Shit herbringen. Dann stehen sie überhaupt nur noch auf, wenn sie aufs Klo müssen. Das ist real. Und das ist ein perfektes Bild dafür, was auch in deutschen Unternehmen passiert, was deutsche Unternehmer tun. Die warten immer weiter ab, die wollen nichts tun, die wollen sich selbst auch nicht verändern. Sie wollen an sich selbst nicht arbeiten. Sie wollen auch die Kenntnisse gar nicht sich besorgen. Ich weiß nicht, wie viele dicke Leute ich schon getroffen habe, die vegetarisch leben, aber keine Ahnung davon haben, wie Ernährung funktioniert. Und weil sie ja vegetarisch sind, fressen sie sich dann mit Pommes und Kartoffelchips und lauter so einem Zeug voll und sind natürlich fett. Und dann denkst du dir, wie ein Vegetarier, der müsste doch irgendwie rank und schlank sein, weil er aus dem Gemüse kriegst du ja kaum deine täglichen Kalorien zusammen. Nee. So funktioniert es nicht, sondern die stopfen sich die ganze Zeit blind mit irgendwelchen Kohlenhydraten, am besten noch aus den schlimmsten Quellen voll und wundern sich dann, dass es nicht funktioniert. Aber seitdem sie Vegetarier sind, geht es ihnen ja so viel besser. Das sind diese Bullshit-Stories, die sich Menschen die ganze Zeit erzählen. Und das ist genau das, was ich im Unternehmertum auch erlebe. Die erzählen sich die ganze Zeit irgendwelche Stories, warum das so schon okay ist. Kümmern sich überhaupt nicht drum, dass sie andere Dinge lernen müssen, dass sie andere Dinge tun müssen, dass sie hart an sich arbeiten müssen, hart an ihrem Unternehmen arbeiten müssen. Denn, liebe Freunde, das, was das typisch deutsche Unternehmen dort tut, das ist sowas von angestaubt und alt. Es ist kein Wunder, dass es nicht mehr funktioniert. Die Menschen haben keine Lust mehr, in einer solchen Welt, in einer solchen Arbeitsatmosphäre zu arbeiten. Die Zahlen sind drastisch und überdeutlich und ich denke, jeder kennt sie mittlerweile. Es funktioniert einfach nicht mehr. Weit über 80% der Arbeitnehmer haben keine Lust, unter solchen Bedingungen zu arbeiten. Die verlassen keine Unternehmen. Die verlassen toxische Arbeitskulturen, die verlassen schlechte Führungskräfte, die verlassen schlechte Unternehmer. Das ist die ultimative, brutal harte Wahrheit. Die haben keine Lust auf euch. Das hat mit der Arbeit nichts zu tun. Menschen arbeiten gerne. Für fast 90% gilt das tatsächlich. Das glaubt man bloß mittlerweile nicht mehr, weil Arbeit so vergällt worden ist und ich kann es nachvollziehen. Warum bin ich wohl aus dem Arbeitsalltag ausgestiegen? Warum bin ich wohl aus der Medizin ausgestiegen, ganz besonders aus dem Klinikalltag? Weil es unerträglich ist, wie du da behandelt wirst. Ganz egal, wie groß die Mission ist, ganz egal, wie sehr ich diese Arbeit geliebt habe, ganz egal, was für fantastische Ergebnisse ich dort erzielen konnte. Ich meine, Menschenleben retten, das muss ich erstmal toppen, nicht wahr? So, und das ist jetzt ganz ohne Pathos. Das ist das, was ich jeden Tag gemacht habe. Da habe Hunderte, wahrscheinlich Tausende von Menschen das Leben gerettet. Wörtlich. Geil. Reicht am Ende nicht. Weil was ist mit mir? Was ist mit meinem Leben? Und das ging nämlich langsam verloren. Und deswegen kann ich es gut verstehen, wenn die Arbeitnehmer da draußen sagen, mache ich nicht. 4 Tage die Woche reicht mir. 30 Stunden die Woche reicht mir. Ich will Homeoffice. Ich will die ganze Scheiße nicht mehr. Nein, ich will keine Überstunden machen. Nein, ich will nicht am Wochenende irgendwie arbeiten. Nein, ich will nicht einspringen. Ich kann es zu 100% verstehen. Das ist aber nicht so, weil die Menschen plötzlich so anders geworden sind und weil Menschen plötzlich irgendwie kacke sind, sondern weil es normal ist in unserer Psychologie und auch unserem Sozialverhalten, diese Dinge auf Dauer nicht akzeptieren zu wollen. Und die Menschen finden einfach langsam in ihre Stimme. Naja, und jetzt ist es ein bisschen blöd, wenn dann so ein Staat wie Deutschland plötzlich ein Bürgergeld kreiert, das so hoch ist, dass sich viele Menschen überlegen, ja, dann verzichte ich lieber auf 200-300 Euro und gehe nicht mehr arbeiten. Und das ist gar nicht wegen der Arbeit. Ich sag's euch, für viele ist das nicht wegen der Arbeit. Da ist sicherlich ein Anteil dabei. Der ist vielleicht auch gar nicht so klein. Sagen wir mal 20-30%, gebe ich. Ja? Die sagen einfach, nee, arbeiten generell, ich bin einfach, ja, faul und so. Menschen sind einfach faul. Das war auch immer schon so, das ist nicht anders. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass der größte Teil einfach keine Lust hat, sich für so wenig Geld so scheiße behandeln zu lassen. Und um welche Berufsgruppen geht es denn, die in dieser Bürgergelddiskussion tatsächlich dann entscheiden, möglicherweise nicht mehr zu arbeiten? Genau, das sind die Jobs mit der niedrigsten Qualifikationsstufe, die meistens nicht besonders schick sind, nicht besonders sauber sind, vielleicht anstrengend sind und keinen hohen gesellschaftlichen Status haben. Und gerade hier wäre es doch die absolute Pflicht des Unternehmers, des Leaders, diesen Menschen so viel Wertschätzung und so viel Vertrauen jeden Tag zu schenken, dass die voller Stolz losgehen und, keine Ahnung, Fenster putzen, Büros aufräumen, whatever. Und es passiert aber nicht, sondern die werden genauso behandelt wie, ihr seid die billigsten Arbeitskräfte und ihr seid auf gut Deutsch der letzte Dreck, seid doch froh, dass sich irgendeiner Kohle gibt. Ja, allein dieses unwürdige Wort Mindestlohn, warum nennen wir das nicht Einstiegslohn? Menschen können sich doch weiterentwickeln. Und ja, es werden immer wieder Leute durch solche Jobs durchgehen und wenn die sich dann entwickeln, dann machen die vielleicht nachher andere Jobs. Wer hat denn gesagt, dass die für immer ihr ganzes Leben lang dort gefangen sein müssen? Das ist eine völlig menschenunwürdige Diskussion. Und siehst du, das ist das, was unsere Arbeitswelt und unsere Unternehmenswelt tatsächlich prägt. Und deswegen kann ich es gut verstehen, wenn die Leute keinen Bock auf Unternehmer haben. Und deswegen kann ich es gut verstehen, wenn sie neidisch sind. Und deswegen kann ich es gut verstehen, wenn sie sagen, nee, verteilt mal ein bisschen um. Weil sie gar nicht begreifen auf der einen Seite, welche Verantwortung, welche unglaubliche Last Unternehmertum bedeutet. Ja, das will ich hier nicht unter den Tisch kehren. Das ist ja enorm. Und die meisten wollen es nicht. Na, tada. Und auf der anderen Seite tolerieren sie eben einfach nicht, dass mit ihnen so umgegangen wird. So, jetzt bin ich hier ein bisschen vom eigentlichen Thema weggerückt, aber genau das sind all diese Dinge, die sich eben etabliert haben aus dieser unglaublichen Bequemlichkeit, aus diesem Bewusstsein, läuft doch. Läuft doch heißt immer, ich muss nichts anderes machen. Funktioniert doch heißt immer, wir bleiben einfach dabei. Das ist nicht Menschheitsgeschichte. Wenn die Menschheit von Anfang an nur gesagt hätte, ja, läuft doch, dann würden wir heute noch am offenen Lagerfeuer vor einer Höhle sitzen und hätten Räder aus Stein. Weil keiner jemals daran gearbeitet hätte, etwas besser zu machen. So, besser machen geht nicht immer nur um Produkte und Services, sondern geht vor allen Dingen auch um das Miteinander, nicht wahr? Und bloß, weil es in deinem Unternehmen gerade ganz gut läuft oder vielleicht sogar sehr gut läuft, heißt das nicht, dass du jetzt fertig bist, sondern jetzt stehst du ganz am Anfang. Und nochmal ein Hinweis, wenn ein Unternehmen wachsen soll, dann sollte man dann weitermachen, wenn man gerade auf so einem Gipfel ist. Ja, stell dir diese Sinuswelle vor, so jetzt bist du gerade oben in dieser Kurve und jetzt einfach mal nicht aufhören, jetzt einfach mal nicht wieder abfallen auf niedrigstes Niveau, sondern jetzt an dieser Stelle weiterarbeiten, die Dinge weitermachen, möglicherweise, die hierher geführt haben. Was den Führungsstil angeht, wahrscheinlich Dinge definitiv anders machen als das, was dich hierher geführt hat. Ja, muss ich auch ganz klar sagen. Denn das meiste wird über einen diktatorischen Führungsstil gemacht. Da wird einfach gepusht und gepeitscht. Das funktioniert eine gewisse Zeit lang und dann geht der Exodus los. Und dann hast du eben diese hohen Fluktuationsraten, die du ja ganz häufig gerade in wirtschaftlich sehr erfolgreichen Unternehmen findest, weil die Leute einfach keinen Bock haben, diese Scheiße mitzumachen. Ja. Oben auf dem Gipfel der Sinuswelle muss jetzt sinnvoll, strategisch, auch risikoanalytisch bewertend weiter vorgegangen werden, damit das Ganze weiter wachsen kann, damit es so gut bleiben kann, damit es, ja, es gibt immer Schwankungen, ist mir schon klar, gibt nicht diese gerade nach oben, aber damit nicht immer wieder der Abfall auf diesen Nullpunkt kommt, ja, auf das niedrigstmögliche Niveau, aus dem man sich dann wieder rausarbeitet. Das ist doch das, worum es letztlich geht. Und dann ist ja Wachstum und dauerhafter Erfolg auch möglich. Nur was ich in all den Gesprächen mit Unternehmern über die letzten Jahre gelernt habe, ist Folgendes. Die wollen meistens gar nicht wirklich was anders machen, sondern die sind dann happy, wenn diese Phase da ist und wenn es gerade gut läuft, wissen meistens nicht mal warum und hoffen dann einfach, dass es weiter so bleibt. Anstatt jetzt dieses Momentum zu nutzen und auch wirklich möglicherweise Umstrukturierungen vorzunehmen. Ja? Wenn der Business gerade richtig gut läuft und gerade richtig viel Cash reinkommt, dann wäre jetzt zum Beispiel der Punkt, neue Dinge zu tun, möglicherweise die Strategie zu ändern, die Preisstrategie zu verändern, möglicherweise die Produktlinie oder das Serviceangebot zu verändern und dann natürlich vorübergehend in Kauf zu nehmen, dass die Umsätze sinken. Aber A, ist das jetzt bewusst und notwendig? Du kannst keine großen Veränderungen machen und erwarten, dass es einfach weiter durch die Decke geht. Du wirst immer erst durch eine Senke gehen. Und zweitens, hast du ja jetzt den Puffer und die Kapazität. So, und wenn du mal oben auf dieser Welle bist und dann einfach nur zuguckst, wie alles wieder verschwindet, dann hast du hier natürlich enorm viel Zeit, Kapital, sprich Geld, Energie und auch Momentum einfach so versickern lassen. Ist einfach im Boden verschwunden. Und als Ergebnis solcher Phasen wirst du immer ein Ansteigen der Fluktuationsquote beobachten können. Du wirst immer eine wachsende Unzufriedenheit unter den Mitarbeitern beobachten können und du wirst vor allen Dingen eine ganz ungünstige Selektion von Mitarbeitern betreiben auf Dauer. Denn die Leute, die wirklich Lust drauf haben, Dinge zu tun, Dinge zu kreieren, mit anderen zusammen richtig zu pushen, richtig motiviert zu arbeiten, das sind die, die gehen. Und die anderen, die sich gerne damit arrangieren, dass es eh nicht so super ist und dass sie ab und zu mal angeschissen werden und dass es immer wieder Ärger mit dem Chef gibt, die bleiben dann. Das sind genau die du nicht möchtest in deinem Unternehmen. Ja, so, kurzer Verweis auf das Thema Fachkräftemangel. Also Talent, eigentlich wollt ihr ja Talent in eurem Unternehmen haben und nicht Fachkräfte. Das ist ja auch so, das versteht ja irgendwie auch keiner so richtig. Ja, so, also dieses ganze Bequemlichkeitsthema lullt euch so dermaßen ein, dass deswegen alles unterbleibt, was nötig wäre. Und jetzt kommt natürlich hier dieses ganze fantastische Narrativ obendrauf. Wir haben den einen Krieg, wir haben den zweiten Krieg, wir haben die Inflation, wir haben die Rezession, wir haben die ganze Energiepolitik, wir haben eine völlige Abwesenheit von Wirtschaftspolitik, wir haben dies, wir haben das. Naja, also jetzt sind alle Ausreden da, um zu sagen, ja siehst du, kann man ja eh nichts machen. Ne? So, also was machen wir? Wir setzen uns hin und warten. Und was passiert in dieser Zeit? Richtig, die Komfortzone schrumpft. Anstatt jetzt das auch zu nutzen, diese Widerstände zu nutzen, um daran zu wachsen. Und mir ist klar, dass die meisten von euch das einfach nur als cooles Zitat oder so zur Kenntnis nehmen, an Widerständen wachsen. Aber das ist das Spiel des Lebens. Wir müssen an Widerständen wachsen, weil wir nur an Widerständen wachsen. Kein Baum, der nicht mal einen Sturm erlebt hat oder starken Wind, wurzelt tief genug, um entsprechend hoch wachsen zu können. Sondern der wurzelt sehr flach und dann reicht irgendwann, wenn er eine gewisse Größe erreicht hat, ein einfacher Windhauch und er fällt um. Beste Beispiel sind Bäume in sogenannten Biodomes, ja, wo man versucht, könnte man auf anderen Planeten autonom existieren unter so einer riesigen Glaskuppel. Dort gibt es gar keinen Wind. Und die Bäume wurzeln so flach, dass die bei einer bestimmten Größe durch das eigene Gewicht alleine umstürzen. Das passiert, wenn es keinen Widerstand gibt. Und das ist das, was Deutschland zur Kultur gemacht hat. Jeden Widerstand auszuschalten. Jedes Wort, das irgendwo nicht gefällt, aus den Büchern streichen zu lassen. Dafür Meldestellen einzurichten, wenn Leute das Gefühl haben, irgendjemand hätte was gesagt, was nicht okay wäre und daraus einen konstanten Zyklus von beleidigt sein und sich nicht als Person anerkannt und akzeptiert zu fühlen zu machen. Und jetzt laufen alle durch die Gegend und sind hypersensibel geworden. Ja, mit Hypersensibelchen kannst du halt auch nichts gewinnen. Und das sehen wir auch, wir könnten ja auch nichts gewinnen, wir haben keine Armee. Wir haben eine Bundeswehr, die sich lieber mit Gendern und Transgeschlechter-Offizieren und all so einer Scheiße auseinandersetzt und die nur nach Tech-Berufen sucht, anstatt Krieger zu suchen und zu trainieren. Richtig harte Jungs, die uns möglicherweise auch verteidigen könnten. Deswegen haben wir gar keine Armee. Also wir haben weder die Menschen noch das Material, bis auf diese ganz wenigen 2, 3 KSK-Einheiten oder wie viele es sind und die Kampfschwimmer. Aber die reichen nun mal nicht, um Land zu verteidigen. Und wir haben auch keine innere Sicherheit, weil, ey, bei aller Liebe, was glaubst du, wie es bei der Polizei aussieht? Da ist, glaube ich, ein guter Teil auch nicht so wirklich auf Draht, ja, mal ganz vorsichtig ausgedrückt. Wenn ich mir das angucke, allein die Körperformen, ich denke mir immer wieder, ach so, und der verteidigt mich dann, ja. Ist ein Lacher, muss ich ganz ehrlich sagen. Und sie sind halt viel zu wenige. Und sie haben eine woke Führung, die behauptet, wir haben kein Problem. Naja, du siehst, Bequemlichkeit ist absolut tödlich für ein Unternehmen, für einen Menschen, für eine Gesellschaft, für alles. Bequemlichkeit ist nicht die Lösung. Disziplin, Anstrengung, Mut, Wagnis, das ist die Lösung. Und wir sind auf dem Weg dazu, das auf die schlechtestmögliche Weise zu lernen, denn die Gesellschaft kollabiert, dieses Land kollabiert. Es wird alles zu Schrott gehen, wenn das so weiterläuft. Und dann werden aus den Trümmern, so wie jedes Mal in der Menschheitsgeschichte, die Starken und die wirklich Harten anfangen müssen, alles wieder aufzubauen. Nur damit 100 Jahre später die totalen Weichflöten alles wieder zu Schanden reiten. So ist die Frage, ob wir diesen Zyklus so weitermachen wollen oder ob wir sagen, nee, möglicherweise haben wir hier noch die Chance zu bremsen. Das ist der eine Punkt. Ich persönlich glaube das nicht. Aber das hat ja nichts mit der persönlichen Situation zu tun. Du selber kannst es immer tun. Für dich, in deinem Leben, mit deinem Unternehmen. Und deswegen solltest du dich an dieser Stelle mal fragen, wo in den vier Bereichen, Body, Being, Balance und Business, bist du bequem? Bist du mit Mittelmaß zufrieden? Hast du dich der Komfortzone ergeben? Und was könntest du heute noch tun, um das zu verändern? So, mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Wenn es dir gefallen hat, dann sag es doch bitte weiter, teile diesen Podcast und hinterlass mir doch bitte, egal auf welchem Portal du diesen Podcast gehört hast, eine Bewertung. Das hilft mir sehr und vor allen Dingen hilft es anderen dabei, diesen wertvollen Podcast zu finden und ihn auch weiterzugeben.